Hi, mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Wir haben Anfang April 2020, Corona ist brandaktuell und aus diesem Grund spreche ich mit Dr. Jens Frese über unser Immunsystem. Dr. Jens Frese ist unter anderem Experte für Sport, Stress und Ernährungsimmunologie. Er berät über 20 Jahre Patienten mit chronischen Erkrankungen wie auch Profisportler in den Fragen wie zum Beispiel Ernährung, Leistung und Regeneration. Ich habe selber bei Jens auch schon Fortbildungen besucht. Wir sprechen also in diesem Interview explizit über dein Immunsystem. Unter anderem auch metabolische Flexibilität und Ähnlichem. Du findest alle Informationen in den Shownotes, aber auch in der Videobox oder auch unter www.functional-basics.de/Jens-Frese. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ist jetzt heute mitten Jens Frese zusammen. Grüß dich, Jens.
Hallihallo.
Ich habe dich am Anfang schon mal etwas vorgestellt. Das Thema ist ja quasi heute aktuell Corona aus Sicht des Immunsystems. Und wir werden das Immunsystem einmal detailliert auseinandernehmen. Bevor wir in die Thematik einsteigen, Jens, kannst du dich ganz kurz den Zuschauern und den Zuhörern noch mal kurz vorstellen? Gab es Schlüsselmomente zu dem, was du gerade machst in deiner Vergangenheit und was hast du für, sag mal, Ausbildungen und Erfahrungen gemacht?
Ja, wo soll ich anfangen? Da muss ich ja weit zurückspulen. Ich habe irgendwann vor 25 Jahren bin ich hier nach Köln gekommen, um Sport zu studieren. Ja, Leistungssport, Performance, das war so mein Thema, Muskulatur, ne, wie kriegt man noch mehr Leistung aus dem Körper raus? Das habe ich dann auch studiert, Trainingswissenschaft und Leistungssport. Und und dann musste ich im Arbeitsmarkt feststellen, dass es da relativ wenig Stellen gab, gerade auch in meiner Sportart. Und da musste ich ein bisschen flexibel sein, so wie wir das jetzt auch gerade sein müssen, ne, in dieser Corona-Krise. Und habe überlegt, okay, worauf hast du Lust? Und dann bin ich in die Sportreha gegangen. Dann nochmal eine große Ausbildung gemacht in Orthopädie, Traumatologie, Sporttherapie. Bin dann in ambulante Reha-Zentren gegangen, habe dann so das ganze Feld von Knieverletzungen, Hüft-Taps, Cage-Implantaten und kennengelernt. Also orthopädisch von A bis Z alles durchgenudelt, bis ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, das 580. Knie Kreuzband zu betreuen. Und dann habe ich zwei Bücher darüber geschrieben und ich schreibe immer dann ein Buch darüber, wenn ich mit etwas abschließe. Das ist so für mich immer so ein Lebenskapitel. Da packe ich all mein Wissen da rein, meine Erfahrungen und dann gehe ich weiter. Und das habe ich dann so 2001, 2002 habe ich das gemacht. Und dann habe ich mich für Ernährung interessiert, weil ich Ernährung immer als Thema hatte, sowohl im Sport als auch mit mir selbst, Gesundheit. Ich hatte sehr viele Darmstörungen. Eigentlich die ganze Leistungssportzeit war eine einzige Darmstörung. Immer Durchfall an unserer Sporthochschulkantine. Dann haben wir eigentlich nur aus heutiger Sicht Grütze gegessen. Calamaris frittiert mit Pommes frittiert und ein Salatblatt dabei. Und dann sind wir eine Stunde später in die Halle gegangen und haben Hochleistungstraining gemacht, ja. Also vollkommen irre, was wir damals gemacht haben. Das sind auch so die Inhalte, die ich gerne meinen jungen Sportlern, die ich betreue, Fußballer, Tennisspieler, dann auch weitergebe. Ja, und dann habe ich mich für Ernährung interessiert, habe alles so ausprobiert, immer natürlich auch im Kontext meines Darms, was funktioniert, was funktioniert nicht. Damals gab es noch keine richtige Ernährungsberatung und wir konnten gerade unterscheiden zwischen Kohlenhydraten und Fetten und Eiweißen. Naja, und der Rest war eben der Kantinenchef von der Sporthochschule. So, und dann habe ich ausprobiert. Die Jungs bei mir in der WG haben mich immer schon ausgelacht, weil ich alle 10 Tage eine neue Idee hatte, wie man es machen könnte. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich dann auch meine, ich sag mal in Anführungsstrichen, klinischen Erfahrungen gesammelt habe an mir selbst. Und dann habe ich gedacht, Jens, aber eigentlich weißt du ja nichts darüber, weil in der Sportwissenschaft, so wie auch in der Medizin und auch in therapeutischen Berufen, wird Ernährung ja gar nicht gelehrt. Und dann habe ich ein bisschen mit Ökotrophologen mich unterhalten, die haben dann, was weiß ich, die Milchwirtschaft vertreten oder haben sehr viel für die Getreideindustrie gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das gucke ich mir mal unabhängig an. Bin dann so Anfang 2000 in die Literatur eingestiegen. Das war alles noch nicht so einfach wie heute. Ja, dass du einfach mal so ein paar Webseiten aufschlägst und dann kriegst du die gesamte Weltliteratur zur Verfügung. Ja. Damals musste man sich dann noch in Universitätsbibliotheken einloggen und sich da stundenlang hinsetzen im Keller, und um irgendwie 2 Publikationen runterzuladen. Ja, so bin ich dann auf Ernährung gekommen, dann habe ich die ersten Ausbildungen gemacht. Und ja, dann habe ich jemanden kennengelernt, der mich sehr beeindruckt hat. Das war Bram van Damme damals, der in der Fitnessbranche sehr bekannt war über das Thema Ernährung. Und naja, der hatte so eine theologische Art, der hat auch Theologie studiert. Und da bin ich mal auf so einem Tageskongress gewesen und dann hat er da 8 Stunden am Stück referiert über Ernährung, Evolution, wo kommen wir her, was essen wir heute, warum sind wir krank, warum haben wir die ganzen chronischen Erkrankungen. Naja, der hat mich dann stimuliert, letztendlich Ausbildung zu belegen. Und dann habe ich jahrelang, bin ich in Schulungen gegangen, unterschiedlichste Ausbildungen gemacht, bis hin zum Thema Immunologie. Und da bin ich dann letztendlich als mein Fachgebiet heute hängen geblieben. Also ich habe mich in den letzten 10, 12, 15 Jahren mit allem beschäftigt, was letztendlich das Immunsystem positiv wie negativ beeinflusst. Das Ganze habe ich dann auch nochmal promoviert. Ich habe dann mal geschaut, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Kölner oder Leipziger oder Hamburger Menschen nehme, die also hier eingesperrt in den 4 Wänden mit dem ganzen Smog, den wir haben in der Stadt, mit den Mikropartikeln um uns herum, mit den ganzen Umweltfaktoren. Was passiert denn eigentlich, wenn ich diese Leute nehme und ich stelle sie in den Wald? Das haben wir dann in der Eifel gemacht, wir haben es in den Pyrenäen gemacht. Und dann haben wir geguckt, was passiert in der Blutbahn, ja? Wenn ich sage, okay, lauft mal los, tut mal so, als wäre jetzt Steinzeit und ihr müsstet eure Nahrung selber jagen, selber sammeln, ihr müsst laufen, gehen, neue Jagdgebiete erschließen, in Anführungsstrichen. Wir würden das heute Wandern nennen, ne? Aber sie waren eben auch nicht vorbereitet, wo geht's denn hin, wo schlafen wir, was essen wir am Ende? Wir haben es dann im Hintergrund natürlich organisiert. Ja, wir haben praktisch Essen auf Rädern in den Wald betrieben. Und das haben wir dann wissenschaftlich untersucht. Wir haben dann da Blutproben genommen, haben die dann direkt von der Eifel ins Labor gefahren, haben die dann analysiert. Und daraus sind dann mehrere Publikationen entstanden. Die kann man auch alle auf meiner Webseite runterladen. Und das zeigt eins, und das war mein Ziel dabei. Ich bin ja kein Wissenschaftler, der dafür bezahlt wird. Ja, von daher habe ich das letztendlich alles selber finanziert und ja, habe das dann in die Promotion gegossen. Und ich wollte einfach zeigen, dass wenn wir uns kurzzeitig wieder in so eine paläolithische, steinzeitliche Umgebung versetzen, dass wir dann ganz, ganz viele unserer chronischen Erkrankungen, ob das jetzt Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck, Diabetes, ich könnte jetzt ganz viele Zivilisationserkrankungen aufzählen, dass wir das auch in relativ kurzer Zeit, in 4 Tagen, das haben wir dann damals nachgewiesen, letztendlich den ganzen Stoffwechsel umdrehen können. Ja? Dass wir überhaupt nicht diese ganzen Medikamente, diese Phalanx an medikamentösen Beeinflussungen brauchen, um jetzt einen Stoffwechsel halbwegs im Griff zu haben. Ja? Wenn wir an zum Beispiel Blutzuckerregulation denken, wenn wir an Bluthochdruck, jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich ein Riesenthema, werden wir gleich noch dazu kommen.
Ja.
Denn zum Beispiel am Sonntag hat mich jemand ganz ängstlich angerufen, ein Freund von meiner Mutter, Und er erzählte mir, Jens, ich nehme 4 Blutdrucksenker gleichzeitig und jetzt habe ich da ein bisschen was gehört. Was kann man denn da machen? So, jetzt bin ich kein Arzt. Ich darf keine medikamentösen Empfehlungen geben. Aber ich kann natürlich schon sagen, okay, es gibt wissenschaftliche Forschung und die sagt, dass man auf das und das achten sollte. Also nehmt jetzt bitte diese Forschung, geht zu eurem Hausarzt und überlegt, wie kann man sich jetzt neu sozusagen einstellen darauf. Ja, mehr will ich da jetzt so gar nicht sagen, weil ich dazu nicht befugt bin. Ja. Aber ich habe dann auch jetzt letzten Tage rumtelefoniert. Ich arbeite hier in Köln mit einigen Spezialärzten zusammen, weil wir natürlich ganzheitlich auch an unsere Patienten rangehen. Und ja, dann habe ich die gefragt, was macht ihr denn jetzt aktuell mit euren Patienten in Bezug auf Bluthochdruck, Diabetes und so weiter? Wie stellt ihr die jetzt ein? Naja, dann habe ich halt bestimmte Hinweise bekommen, die ich dann auch weitergebe, insofern, dass die Patienten das auch mit ihren Hausärzten entsprechend diskutieren. Ja, was dann am Ende entschieden wird, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber genau, da werden wir jetzt noch weiter drauf eingehen. Ich wollte nur abschließend nochmal sagen, ich habe praktisch alle Faktoren mir angeschaut, dazu gehört Sport, Ernährung, dazu gehört Stress, dazu gehören Umwelttoxine, dazu gehören auch soziale Komponenten. Also Stress kann man ja nicht nur am Arbeitsplatz haben, sondern auch zu Hause. Das erleben ja jetzt gerade in der Corona-Krise auch viele, dass man sich in so einer 90 Quadratmeter Wohnung mit 3 Kindern auch ganz schön auf den Bäcker gehen kann. So, weil Kinder wollen natürlich raus, sie wollen sich bewegen. Und ich war vor 2 Wochen noch in Spanien, da waren wir im Hausarrest. Und das ist natürlich fatal. Und deshalb haben die Sportmediziner ja auch gerade schon einen Hilferuf gestartet, dass die Leute jetzt nicht ihr Netflix-Abo, bis der Arzt kommt, ausnudeln. Ja, dass sie also jetzt irgendwelche Serien von A bis Z durchnudeln auf dem Sofa, sondern dass wir uns bewegen müssen, weil das ist einer der Hauptfaktoren, um jetzt auch gesund zu bleiben. Und wenn wir das dann mit dem 2 oder 3 Meter Sicherheitsabstand tun, wie unsere Fachgesellschaften und auch die WHO uns jetzt erklärt hat, dann sollten wir uns unbedingt täglich bewegen. Da erzähle ich dir jetzt nichts Neues. Du bist ja der Bewegungsfachmann hoch 3. Und das ist immunologisch natürlich total wichtig, um unser Immunsystem auch ein Stück weit scharf zu stellen, wie ich das in meinem Corona Protection Guide auch dargestellt habe.
Du hast ja
diese Forschung, ein Satz noch, dann bist du wieder dran. Diese Forschung, Immunsystem und Bewegung, Sport, die ist wirklich hochinteressant. Und ich habe einen Mitarbeiter, den ich in die Forschung gebracht habe, der auch für mich zuarbeitet, der beliefert mich jetzt immer mit den neuesten Daten, die zum Teil noch gar nicht veröffentlicht sind. Und das ist hochspannend, weil da gibt es echt gute Forschungsarbeiten jetzt, die untersuchen, was hat denn Bewegung, Training etc. für einen Einfluss auf neuroinflammatorische Erkrankungen, also zum Beispiel auf Multiple Sklerose und so weiter. Und da werden wir jetzt in den nächsten 1, 2, 5 Jahren sehr viele Publikationen sehen, die zeigen, wir müssen nicht nur Vitamin C und Vitamin D und all die ganzen essentiellen Nährstoffe als essentiell bezeichnen, sondern wir müssen auch Bewegung, Training, Fitness als essentiell begreifen. Denn das ist etwas, was die Menschheit immer vollzogen hat. Wir haben uns immer bewegen müssen, um an Nahrungsquellen zu kommen. Und das brauche ich, glaube ich, niemandem mehr erklären, dass wir nennen das ja Sedentary Behavior, also manche sagen auch Sedentary Death Syndrome, also dieser Bewegungsmangel, der provoziert praktisch moderne Zivilisationserkrankungen.
Ich würde gerne auf 2 Begriffe eingehen. Du hast am Anfang aufgrund deiner Forschung Flexibilität erwähnt, dass Flexibilität so wichtig ist. Kannst du diesen Begriff einmal konkreter erläutern, was das auch aus evolutionärer Sicht oder aus deinen Forschungsergebnissen, warum das so wichtig ist, flexibel zu sein? Und viele denken jetzt, ja, flexibel irgendwas mit Dehnfähigkeit oder ich stretche mich. Das ist damit nicht gemeint. Kannst du auf diesen Begriff Flexibilität einmal drauf eingehen?
Absolut, ja. Es gibt eigentlich ein Naturgesetz, denn Charles Darwin hat schon gesagt, dass es nicht der Stärkste ist, der überlebt. Ja? Also Survival of the Fittest. Und ich habe das auch in meiner Doktorarbeit auf die erste Seite geschrieben. Das, was Charles Darwin gesagt hat, ist, den ja viele hoffentlich kennen, ja, als der Begründer der Evolutionstheorie, dass es ist Survival of the most flexible. Das sehen wir jetzt auch aktuell gerade. Viele Menschen haben wirtschaftliche Probleme. Die Leute aber, die jetzt flexibel sind im Kopf, also eine psychologische Flexibilität haben, die sind natürlich jetzt auch in der Lage, schnell umzuschalten. Ja, so wie ich das bin, so wie du das bist, die jetzt also mehr arbeiten als vorher, die nicht auf dem Sofa sitzen, sondern sagen, okay, was kann ich denn jetzt tun? Wie kann ich meine Produkte umwandeln in zum Beispiel Digitalprodukte und so weiter? Nur mal auf der Ebene erklärt. Aber eigentlich ist das wissenschaftlich erklärt worden anhand der metabolischen Flexibilität. Mhm. Das kommt eigentlich aus der sportphysiologischen Forschung. Der metabolische Flexibilität heißt eigentlich die Flexibilität unserer Zellen, also die energetische Flexibilität. Und das sagt so viel darüber aus, wir haben ja Mitochondrien. In sehr vielen Körperzellen haben wir Mitochondrien. Mitochondrien kennt vielleicht der Laie als Kraftwerke der Zelle. Und diese Kraftwerke der Zelle befinden sich ja vor allen Dingen in der Leber und in der Muskulatur. Und diese beiden Organe, Muskulatur und Leber, haben deshalb wahnsinnig viele Mitochondrien, weil sie natürlich die Hauptarbeit im Körper machen. Ja, einmal die Bewegungsarbeit und einmal natürlich die Stoffwechselarbeit und die Entgiftungsarbeit der Leber. Und dafür brauchen wir sehr, sehr, sehr viel Energie. Und dafür sind die Mitochondrien da, denn in den Mitochondrien wird die sogenannte Zellatmung vollzogen. Und die Zellatmung bedeutet, dass wir über diesen intrazellulären Weg in den Mitochondrien ATP bilden, Adenosintriphosphat. Das ist sozusagen unsere Energiewährung in dem Körper. Das sind die Dollars, das sind die Euros. Und wenn am Ende ganz viele Euros dabei rauskommen sollen, dann müssen diese Mitochondrien funktionieren. Dann müssen sie Fette vor allen Dingen verstoffwechseln können. Ja, wir haben ja Fett immer schlecht gemacht, weil in den 50er Jahren da so eine unsägliche Studie rausgekommen ist, die gesagt hat, Fett ist schlecht. Was wir heute wissen, was wirklich ein absoluter Nonsens war. Denn gute Fette sind absolut notwendig, sie sind essentiell.
Kannst du kurz gute Wette als Beispiele geben, dass die Zuhörer und Zuschauer wissen, okay, beiße ich jetzt direkt in die Butter und schmier mir jetzt auf meinen Toast einfach statt 1 mm Butter 5 cm drauf? Kannst du ganz kurz gute Fette, weil es gerade passt?
Ja, da müsste ich also, ich weiß nicht, 90 Minuten drüber referieren. Fette muss man wirklich sehr stark differenzieren. Und eine Differenzierung ist, es gibt Baufette und es gibt Stoffwechselfette. Und bei den Stoffwechselfetten, da muss man wieder unterscheiden, welche sind energieproduzierend, welche sind inflammatorisch, also welche können Entzündungen auslösen und welche sind antiinflammatorisch, die können Entzündungen sogar regulieren. Und ich war jetzt gerade bei den Mitochondrien, da brauchen wir die Energiefette, die wir nutzen. Und die finden wir dann zum Beispiel in Butter oder in Ghee, was wir auch verwenden, also geklärte Butter. Oder in Speck. Meine Oma hat immer Speck genutzt und die ist letztendlich an zu viel Rauchen gestorben und nicht an zu viel Fett. Und diese Energiefette, diese Nahrungsfette, die werden in den Mitochondrien verstoffwechselt, aber nur, wenn die Mitochondrien A da sind und B funktionieren. Mhm. Und wie läuft das ab? Ja, das läuft natürlich insofern ab, dass wir in der Muskulatur vor allen Dingen Mitochondrien dadurch aufbauen, dass wir uns bewegen. Und da bin ich wieder bei dem Thema essentiell. Bewegung ist essentiell. So, und das ist unsere Hauptenergiequelle, die mitochondriale Verstoffwechselung von Zuckermolekülen, Glucose und Energiefetten. Und wenn wir uns jetzt mal schnell bewegen müssen, ja, der Mensch musste sich immer mal schnell bewegen, weil er geklettert ist, weil er springen musste, weil er vielleicht auf den Baum klettern wollte, weil er vielleicht auch vor einer Bedrohung weglaufen wollte. Das nennen wir heute Stress. Und dieses Weglaufen, das ist dann nicht mehr mitochondriale Verstoffwechselung, das ist dann, wir nennen das glykolytische Verstoffwechselung, also die Verstoffwechselung außerhalb von den Mitochondrien in den Zellen. Und das ist die Zuckerverbrennung, das ist die Zuckervergärung. Und wir waren ja bei der Flexibilität. Wenn Zellen flexibel sind zwischen Fett in den Mitochondrien und Zucker außerhalb der Mitochondrien sehr schnell umzuspringen, dann haben wir eine hohe metabolische Flexibilität. Und diese Flexibilität ist die Voraussetzung, um dann ja, energiereich zu sein, ja, dann keine Müdigkeit zu haben. Viele Menschen in unserer Bevölkerung, das weißt du auch, ne, die kommen ja auch dann zu dir in die Beratung, die haben Fatigue. Die sind, kommen morgens nicht aus dem Quark, die sind nach dem Mittagessen, wenn sie in der Kantine waren, dann fallen sie auf ihrem Bürostuhl fast um. Ja, die haben einfach keine Energie.
Da gibt es einen Snack zwischendurch.
Ja, da gibt es nochmal einen Snack zwischendurch, dann fällt die Kinnlade wieder auf den Bürostuhl oder auf den Bürotisch. Und, ja, und das darf eigentlich nicht passieren, weil der liebe Gott hat das gar nicht vorgesehen. Der liebe Gott hat vorgesehen, dass wir morgens aufwachen, dass wir aus dem Bett springen und dann praktisch uns erstmal 4-5 Stunden bewegen, bevor wir uns da mal wieder hinsetzen. Aber heute sitzen wir nur noch. Wir leben nur noch in dem Sitzmodus und in dem Liegemodus und nicht mehr in dem Bewegemodus. Ja? Und deswegen, wir müssen spazieren gehen, wir müssen mit dem Hund raus. Am besten kauft sich jeder einen jungen Hund, der praktisch zieht und zieht und zieht, der uns durch den Park zieht. Und ja, und die Sportler, die müssen natürlich jetzt gerade aufpassen, dass sie ihre Fitness halten. Ja, ich bin mit ganz vielen Sportlern auf der Welt, die ich so betreue, ja, in Kontakt. Ne? Der eine sitzt in Australien, der andere in den USA, der nächste sonst wo. Und ja, die müssen jetzt gucken, dass sie auf der Terrasse oder wo auch immer ihre Fitness halten.
Du hast ja immer gesagt, dass die Mitochondrien weniger werden oder auch gleichzeitig weniger Energie produzieren. Ja. Wie kann ich denn mit welcher sportlichen Belastung, das dann auch auf bezüglich zum Immunsystem, wie kann ich denn zum einen die Mitochondrien vermehren, ja, und wie kann ich sie so dazu trimmen, dass sie einmal richtig Energie produzieren?
Ja, das ist relativ einfach. Du musst den Zellen einen Reiz geben. Ja, du musst den, vor allen Dingen den Muskelzellen, das ist ja unser größtes Organ eigentlich, wenn man das als Organ beschreiben will. Ja, dem musst du einen Reiz geben. Und der Reiz ist halt ein kurzfristig kurzer Sauerstoffmangel. Das heißt, wenn ich meine Muskulatur belaste, dann hat die Muskulatur ganz kurzfristig wenig Sauerstoff zur Verfügung. Das wird dann wieder kompensatorisch ausgeglichen nach der Belastung. Ja, das nennen wir Sauerstoffschuld in der Sportwissenschaft oder in der Sportphysiologie. Und dieser Reiz, der löst dann im Nachgang, also in der Erholungsphase, in der Regenerationsphase, der löst dann eine, ja, mitochondriale Vermehrung aus. Denn die Mitochondrien, die haben eine DNA. Und eine DNA kann sich vermehren. Ja, das nennen wir mitochondriale DNA. Und dieser Reiz sorgt dafür, dass in der Erholungsphase, wenn wir schlafen, wenn wir auf dem Sofa sitzen, ja, nach der Belastung darf man auch mal auf dem Sofa sitzen, dass sich dann die Mitochondrien vermehren. Das bedeutet, und das weiß ja jeder, der auch trainiert, ja, dass wir dann über eine bestimmte Trainingsphase von 1, 2, 3 Wochen plötzlich merken, Mensch, ich habe viel mehr Energie, der 5-Kilometer-Lauf, der macht mir gar nichts mehr aus. Ich kann jetzt schon 6.000, 7.000, 10.000 Meter laufen. Und ich kann auch die Geschwindigkeit steigern. Das sind die Trainingseffekte, die wir an der Deutschen Sportschule gelernt haben oder an irgendwelchen Fitnessinstituten. Wir bilden ja auch Fitnesstrainer aus. Ja, das sind die elementaren Dinge. Jeder, egal ob Diabetiker, egal ob Bluthochdruckpatient, egal ob Hochleistungssportler, kann seine Fitness jeden Tag verbessern. Bei chronisch Erkrankten würde ich allerdings den Hinweis geben, bitte wendet euch dann an jemanden, der sich auskennt. Lasst euch beraten, lasst euch online coachen, jetzt gerade in der Situation. Es gibt sehr viele Personal Trainer, die Online-Coachings anbieten. Ja, dann bucht euch doch mal 1 oder 2 Stunden bei Coaches. Lasst mal euer Fitnesslevel bestimmen. Und dann geht raus, pulskontrolliert, nach Hinweis von Experten.
Würde ja zum Beispiel, da fällt mir im Hintergrund gerade dieses hochintensive Intervalltraining ein, die sogenannten, ja, Tabatas. Ja. Reicht das aus, um einmal eine Sauerstoffschuld zu machen? Oder so, kann ich das doch kombinieren mit einer Atemmaske, die vielleicht sogar noch weniger Sauerstoff reinlässt, dass ich wirklich eine Sauerstoffschuld bekomme?
Ja, du kannst natürlich auch in die Höhe gehen. Ja, du kannst, wir können das hier nicht in Köln oder an der Nordsee, wo ich manchmal lebe, da kann man es auch nicht. Da ist die höchste Erhebung 8 Meter, der Deich. Aber du kannst natürlich, wenn du im Schwarzwald bist oder du bist im Gebirge, dann kannst du natürlich auch mal ein paar Höhenmeter machen. Und das hilft dann schon, um die Mitochondrien auf Trab zu bringen. Wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir eben intensivere Trainingsbelastung. Tabata, ich mache dann hier im Wald, im Stadtwald in Köln, mache ich dann als Sprungübungen. Oder ich habe gestern meine Treppenläufe gemacht. bei uns vom Müngersdorfer Stadion gibt es so eine schöne alte Treppe, die führt zu so einem Denkmal hoch und da renne ich dann als 10-mal wie ein Blöder hoch. Das habe ich früher als Leistungssportler gemacht, das mache ich heute mit Anfang 50 immer noch. Mhm. Und ich stelle auch nicht fest, dass ich irgendwie viel langsamer bin. Klar, bin ich mehr ganz so fit wie damals, aber die Fitness kann man erhalten, das ist kein Problem. Use it or lose it, das ist ein schöner Spruch, ja? Den soll sich jeder mal vor Augen führen. Wir können alles wieder neu aufbauen. Wir können Mitochondrien aufbauen, wir können Muskelmasse aufbauen, wir können aber auch Knochenmasse aufbauen. Das geht relativ fix, man muss es nur tun.
Welche Baustoffe brauchen denn Mitochondrien, wenn Ernährung so wichtig ist? Und wir haben einmal die, sagen wir, Baustoffe, die wir als Energie umwandeln können in Mitochondrien. Was brauchen wir denn für Baustoffe, um Mitochondrien aufzubauen?
Mitochondrien bestehen ja hauptsächlich aus Zellmembranen. Die haben ja so eine Doppelmembran und Membranen bestehen eben aus Fettsäuren. Das heißt, wir brauchen dann wieder die Fettsäuren, aber nicht die Energiefettsäuren, sondern in diesem Fall brauchen wir die Baufettsäuren. Das habe ich zum Beispiel in meinem Corona Protection Guide auch ziemlich gut dargestellt für den Laien, dass wir halt zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren brauchen. Omega-3-Fettsäuren, die wir in maritimen Nahrungsmitteln finden. Leider sind diese maritimen Nahrungsmittel sehr, sehr stark verseucht inzwischen. Ja, zum Denken an Thunfisch. Thunfisch würde ich niemandem empfehlen. Und da finden wir dann Omega-3-Fettsäuren. Das sind Fettsäuren, die bauen sich in die Membran ein und die sorgen dafür, dass die Mitochondrienmembran besser funktioniert. Dass also Baustoffe für die Mitochondrien dann besser aufgenommen werden durch diese Membran. Dafür brauchen wir dann aber auch noch zum Beispiel L-Carnitin. L-Carnitin ist so das Transportschiff sozusagen von bestimmten Stoffen, die in den Mitochondrien benutzt werden, um ATP, unsere Energiewährung, zu produzieren. Und das sind diese Carrier-Moleküle, die nehmen die dann huckepack und bringen die durch die Membranen dort hinein. Also wir brauchen einmal für die Membran bestimmte Fettsäuren. Wir brauchen Omega-6 ein bisschen, aber wir brauchen vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren. Und dann brauchen wir dieses L-Carnitin. Wo kommt das her? Zum Beispiel aus Fleisch. Und wir können es natürlich auch supplementieren. Es gibt ja auch Nahrungsergänzungshersteller, die es extrahiert haben und dann verkaufen über den Weg. Das funktioniert auch ein bisschen wahrscheinlich. Es gibt dazu unterschiedliche Studien. Ich würde allerdings versuchen, das über die normale Ernährung zu lösen.
Ist L-Carnitin für den Vegetarier oder Veganer, der jetzt zuhört, in irgendeiner Form auch pflanzlich zu konsumieren? Weil ich habe das damals auch, diese L-Carnitin, in Anführungsstrichen Fettbooster und was nicht alles da draufsteht, ist natürlich vorausgesetzt, dass du genügend Mitochondrien hast. Ne? Ansonsten hast du ganz viele Transporter, die das dahin schaffen. Und dann ist da bloß ein Mitochondrium, um es bildlich zu sagen, dann, ja, und?
Das ja, also sehr viel Carnitin, aber keine Mitochondrien, das macht auch keinen Sinn. Ne?
Ja, aber fällt dir was Pflanzliches ein, wo L-Carnitin gegebenenfalls drin sein könnte oder ist das ausgeschlossen?
Da muss ich ernsthaft nachdenken, das würde ich jetzt, das wäre eine Aufgabe für einen Mitarbeiter von mir, der das mal recherchieren würde.
Wir packen es in die Shownotes.
Findest du L-Carnitin nur in tierischen Produkten? Mhm. Und du produzierst es natürlich eben auch selber. Also es wird im Körper nicht essentiell, es wird im Körper zusammengebaut aus verschiedenen Aminosäuren und dann bist du wieder bei Aminosäuren. Natürlich kannst du Aminosäuren entsprechend über pflanzliche Produkte auch aufnehmen. Ja, es gab ja jetzt kürzlich dieses neue Video, wie hieß er nochmal, so Game Changer, dass man natürlich auch Bodybuilding betreiben kann, auch vegan. Also ja, nur da muss man eben auf gute pflanzliche Quellen zurückgreifen. Man muss dann einfach auch mehr Pflanzen essen und vielleicht auch pflanzliche Proteinquellen, extrahierte, also Hanfprotein oder Mandelproteine oder sowas, dann explizit dann auch zuführen als Nahrungsergänzung.
Lass uns noch ganz kurz auf Omega-3 zurückgehen, weil du hast ja den Baustoff auch und es gibt ja auch ein Omega-3, was entzündungshemmend wirkt. Ja, also sei es jetzt Docosahexaensäure, das ist, glaube ich, eher so dieses Baustoff und Eicosapentaensäure, die entzündungsregulierende Bestandteile von Omega-3. Wenn du sagst, Thunfisch ist stark verseucht, Wie würdest du jetzt Omega-3 dem Körper zuführen und gegebenenfalls in welchen Dosen? Weil es gibt ja auch ganz viele Omega-3-Ergänzungen, auch auf verschiedensten Basisformen.
Ja, kann ich ziemlich viel zu sagen. Ich habe schon eigene Kongresse zu dem Thema gemacht. Also nochmal für den, der sich nicht auskennt, wir haben zwei ganz, ganz wichtige Omega-3-Fettsäuren. Manche kennen, vor allem die Veganer, kennen die Alpha-Linolensäure. Das ist das, was wir zum Beispiel in Leinöl finden. Das hat, ist ein sehr, sehr wertvolles Omega-3-Fett oder Omega-3-Öl. Super, kann ich jedem nur empfehlen. Aber es produziert keine antiinflammatorischen Substanzen. Das heißt, für die Entzündungsregulation im Körper brauchen wir vor allen Dingen eine, die heißt EPA. Ja, Eicosapentaensäure, sehr komplexer Name, muss man lange verüben, bis man den sauber aussprechen kann. Nennen wir es abgekürzt EPA. EPA hat Einfluss auf die Entzündungskaskade und DHA ist vor allen Dingen für unser Nervensystem, also Nervenfasern, aber auch das Gehirn. Das Gehirn enthält sehr viel DHA. Und deswegen sollte eine Kost am Anfang des Lebens, ja, also da vor allen Dingen in der Schwangerschaft, aber auch da, wo sich der Fötus entwickelt, der Säugling sich entwickelt und auch die ersten Lebensjahre, da ist natürlich DHA total wichtig, weil sich da das menschliche Nervensystem aufbaut. EPA wird dann vor allen Dingen wichtig, wenn wir mit Entzündungen zu tun haben. Und das haben ja fast alle chronisch erkrankten Menschen, haben mit Entzündungen zu tun. Und deshalb brauchen diese Leute auch mindestens 1 Gramm, besser 3 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Vor allen Dingen eben EPA dominiert. Und naja, wenn man sich dann, das ist vielleicht ein Hinweis für deine Zuhörer, ihr könnt euch ja mal alle diesen Fischratgeber von Greenpeace runterladen. Ja? Wenn man dann sich anguckt, welcher Fisch von Greenpeace noch empfohlen wird, dann fällst du praktisch von deinem Bürostuhl oder da, wo du dich gerade befindest, kannst auch vom Küchenstuhl fallen, weil dann kannst du eigentlich praktisch keinen Fisch mehr konsumieren. Und das sage ich, komme von der Nordsee. Ja? Der beste Freund meiner Mutter hatte einen Fischkutter. Und wir haben wirklich 3-mal in der Woche haben wir Fisch gegessen, als ich 5, 6, 7, 10 Jahre alt war. So, und heute kriegst du auch an der Nordsee Fisch, ja, der nicht mehr wirklich aus der Nordsee kommt, denn teilweise wird er zugekauft und dann steht bei uns an der Nordsee dann so eine Fischbude und dann heißt es eben frischer Fisch. Das ist praktisch eine Mogelpackung, weil 80% von dem, was da frisch ist, ist letztendlich entweder importiert oder aus Dosen oder was weiß ich. Ja? Und das muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen, ich will nicht zu weit ausholen, aber ich habe als Zivildienstleistender damals an der Nordsee noch in Norddeich, da wo ich herkomme, da musste ich mit einem Wagen immer sonntags rumfahren und musste die alten Leute einsammeln für die Kirche. Und dann bin ich immer in so Gebäude reingekommen, also so große Blocks und das stank nach Fisch. Also ich habe den Geruch heute noch im Gehirn. Denn da gab es ganz viele Granatpooler. Also Leute, die sich am Wochenende ein bisschen Geld dazu verdient haben, so wie meine Oma das auch noch gemacht hat. Und die haben dann den ganzen Morgen haben die da Granat gepoolt, bis dann eben diese Garnelen dann um 9, 10 Uhr bei uns in der Fischbude lagen. Ja, und deswegen habe ich dieses Fischthema natürlich auch für mich entdeckt irgendwann, mal wissenschaftlich, weil ich mit Fisch sozusagen groß geworden bin. Und dieser Fisch, den wir heute aus der Nordsee, aus der Ostsee, wo auch immer rausholen, das ist eigentlich ein Mülldeponielager. Ja. Das ist verseucht mit Plastik, mit Quecksilber, mit allem möglichen Zeug. Und deshalb rate ich von Fischkonsum ab oder von sehr, sehr moderatem Fischkonsum. Und wenn, dann sollte man wirklich sich da auch ein bisschen auskennen, welchen Fisch isst man denn tatsächlich. Also alles, was aus Dosen oder was importiert, ja, nehmen wir mal Pangasius, irgendwo aus irgendwelchen vietnamesischen Quellen kommt, das würde ich also mit der Grillzange nicht mehr anfassen. Das ist jetzt meine persönliche Haltung. Ich will jetzt hier keine Anti-Werbung machen, aber das ist jetzt so, was ich für mich auch konsumiere. Und ja, Fisch brauchen wir, es ist essentiell, Omega-3-Fischsäuren essentiell, also müssen wir sie über Nahrungsergänzungen zuführen. Und ja, ich arbeite natürlich jeden Tag mit Patienten und wenn ich dann sehe, was sie so einkaufen, dann wird da wahllos bei Amazon irgendwas eingekauft. Da muss man sich ein bisschen auch in der in dem Hintergrund auskennen, also in den Rohstoffquellen auskennen. Und da empfehle ich dann wirklich nicht mehr jeden. Und ich möchte jetzt hier keine Werbung für irgendeine Firma machen, aber dann würde ich sagen, die Leute, die sich dafür interessieren, die sollten sich dann an Leute wie dich oder mich oder an andere Experten wenden, die dann auch konkrete Empfehlungen machen können auf der Ebene.
Ja, also ganz kurz eine Anekdote wegen, wie schnell eigentlich Omega-3 wirken kann. Ich hatte vor 2 oder 3 Jahren mal so ein Erlebnis, bin ich ohne Brille durch den Wald gerannt und habe mir einen Ast ins Auge gerammt. Also die Hornhaut war komplett zerkratzt.
Ja.
Und ich zum Augenarzt, hat natürlich gebrannt wie die Hölle. Und die hatte schon gemeint, ja, da, wir können jetzt Cortison drauf schmieren und Co., wollten wir quasi pflastern. Ich hatte im Hinterkopf noch, okay, DHA, Docosahexaensäure, Gehirn und ist fürs Auge enorm wichtig, also für den Baustoff. Da ich sage, ich will jetzt kein Cortison hier auf mein Auge, probier was. Und habe wirklich an einem Tag 2 Kilogramm Fisch gegessen. Also da war mir dann Schwermetall und Co. total egal, da ich sage, ich nehme alles, was hier in irgendeiner beim Fischer da in seiner Kühlung lag. Und habe dann, also ich habe aus jeder Pore nach Fisch gerochen. Habe dann zusätzlich noch mein Omega-3 supplementiert und es war nach 2 Tagen weg. Ich bin zum Augenarzt und der sagt, wie haben Sie denn das gemacht? Und ich sage, naja, ich habe Fisch gegessen. Und dann habe ich ihr das als erklärt und dann sagt, wie krass ist das denn? Jetzt macht natürlich ein Augenarzt keine Ernährungsberatung.
Ja.
Aber das im Hinterkopf zu behalten, dass Omega-3 so essentiell ist.
Und ich meine, alle Sinnesorgane gehören zum Nervensystem. Ne? Und das Nervensystem ist abhängig von Omega-3-Fettsäuren. Also es ist eine gute Idee, gerade bei Entzündungen, aber auch eben zur Erhaltung des zentralen Nervensystems. Und dann bist du schnell bei Demenz und so weiter. Ja? Also neuroinflammatorische Erkrankungen. Da ist natürlich Omega-3 eins der Top-Themen. Und ich wage mich mal weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja? Wir haben heute in frühesten Lebensstadien mit 35, Ende 30, Anfang 40, haben wir heute Erkrankungen, die haben wir vor 80, 100 Jahren nicht gesehen. Da hatten wir mit der Pest zu tun und mit anderen Infektionserkrankungen, bla bla bla, will ich jetzt gar nicht groß erwähnen. Aber heute sterben wir ja auch am Coronavirus. Und da kann man sich die Zahlen in Italien, Spanien und so weiter alle angucken. Sterben ja vor allen Dingen die Leute, die Zivilisationserkrankungen haben, also Vorerkrankungen. Ich habe das in Italien recherchiert. Da hat das italienische Gesundheitsministerium Zahlen rausgegeben von vor 2 Wochen. Und dann zeigt sich, dass Menschen, die dort verstorben sind, ja, dass unter 1% der Menschen, die verstorben sind, keine Vorerkrankungen hatten. Ja, das heißt, 99% der Menschen hatten Vorerkrankungen. 1, 2 oder sogar 3. So, und wenn wir uns jetzt ein Fitnesslevel erhalten, wenn wir auch mit 50 noch, ja, ich sag mal, biologisch wie 30 sind, dann werden wir wahrscheinlich mit dieser Virusinfektion relativ wenig zu tun haben. Ja, warum? Weil unser Immunsystem deshalb auch gut funktioniert, weil Immunzellen natürlich auch indirekt wieder abhängig sind von Omega-3 und von anderen Mikronährstoffen, die da total wichtig sind. Ja, also jetzt in der jetzigen Situation sich mit Mikronährstoffen zu beschäftigen, die das Immunsystem beeinflussen, sich jetzt mit Dingen zu beschäftigen, wie zum Beispiel Bewegung, Stressreduktion, die das Immunsystem beeinflussen, das macht natürlich total viel Sinn. Und deshalb mal ein ganz anderer Aspekt. Wenn wir jetzt Existenzängste haben und wir wissen nicht mehr genau, wann können wir unser Café öffnen, unseren Friseurladen öffnen und so weiter, das wissen wir ja alle gar nicht. Ja, dann sollten wir uns über Bewegung versuchen zu entspannen, weil das aktiviert den Parasympathikus. Denn der Sympathikus, der ist ein ganz schlechter Ratgeber. Warum? Ja, weil er natürlich Cortisol produziert und Cortisol hemmt das Immunsystem. Und das ist alles okay, wenn wir das mal eine halbe Stunde machen am Tag. Aber wenn wir jetzt 24 Stunden lang mit unserer Existenzsorge, mit unserer Existenzkrise jetzt beschäftigt sind, dann haben wir eine erhöhte Cortisolproduktion und die hemmt jetzt latent unser Immunsystem. Und das ist natürlich jetzt gerade gar nicht gut, weil unser Immunsystem möglichst 100% auf das Virus, wenn wir uns infizieren, soll, hoffentlich tun wir das nicht, aber unsere Virologen sprechen ja schon von 70-80% Herdenimmunität, die wir aufbauen müssen. Ja, also ein Großteil der Gesellschaft dich sozusagen mit dem Virus infizieren und dann Antikörper produzieren, dass praktisch die nächste Corona-Welle mit uns gar nichts mehr macht. Auch das Thema habe ich in meinem Corona Protection Guide erklärt, wann sich zum Beispiel die Antikörper bilden. Und da sieht man, da hat man einen Überlebenden in Australien untersucht und das ist ganz schön, da sieht man dann nämlich, dass sich IgG und IgM dann gegen das Virus nach etwa 7 bis 8 Tagen aufbauen.
Ganz kurz, was ist IgE und IgM?
Ja, das sind die Antikörper, die wir gegen dieses Virus dann produzieren. Nur
für die Zuhörer, dass sie jetzt nicht nach einer Abkürzung sagen, abschalten. Was war das?
Genau, das ist jetzt praktisch die Impfung, nach der wir suchen. Ja? Jemand, der jetzt infiziert wurde und überlebt das Ganze, der ist natürlich immunisiert. Und deshalb versucht man jetzt auch in den Forschungsabteilungen praktisch diese Leute aufzuspüren, damit wir dann diese Antikörper nutzen können, um sie dann Infizierten auch zu geben.
Kannst du auf Bewegung etwas genauer eingehen, was das mit dem Immunsystem macht? Oder vielleicht sogar in welchem Anteil vom Immunsystem? Warum Bewegung jetzt nicht nur stupide Muskelarbeit ist?
Ja, klar.
Du hast davon auch gesagt, ein Organ.
Das Muskelorgan aktiviert bestimmte Immunzellen, vor allen Dingen die Immunzellen des angeborenen Immunsystems. Also wir müssen unterscheiden zwischen angeborenen und erworbenen oder wir sagen spezifisch, unspezifisch. Unspezifisch ist das Angeborene, spezifisch ist das Erworbene. Ich habe ja gerade die Antikörper erwähnt. Die Antikörper werden produziert ganz spezifisch gegen zum Beispiel Coronaviren. Das heißt, unser Immunsystem, unser Gedächtnisimmunsystem, unser erworbenes Immunsystem, das produziert dann Antikörper, die wir dann in der nächsten Corona-Welle nutzen können, um dann gegen ganz gezielt dieses Virus auch vorzugehen. Okay, Sport hat aber vor allen Dingen Einfluss auf unser angeborenes Immunsystem. Und da gibt es eine Zellart, die wir nennen wir Natural Killer Zellen. Natürliche Killerzellen. Diese natürlichen Killerzellen, die sind elementar wichtig, um Viren abzutöten, Bakterien abzutöten, Pilze zu bekämpfen. Also alle, ja, letztendlich alle alten Feinde, so sagen wir dazu in der Immunologie, alle alten Feinde, die der Mensch seit 4, 5, 6, 7 Millionen, seitdem es die Gattung Homo gibt, kennen und die wir schon seit Millionen von Jahren im Grunde immer abwehren. Ja? Und nur mal für deinen Hörer zur Verdeutlichung. Wenn wir jetzt mal an Naturvölker denken, ja, Naturvölker, die es ja immer noch gibt, die zwar fast ausgestorben sind, aber es gibt einige Naturvölker, die auch wissenschaftlich untersucht werden. Und diese Naturvölker, die leben natürlich mit ihrem größten Schutzschild gegen die Natur und das ist nun mal ihr Immunsystem. Und das Immunsystem ist adaptiert auf all das, was wir in der Natur finden, auf Insektenstiche, auf Pilze, auf virale Belastungen, auf Bakterien, auf Wunden. Also all das, was uns letztendlich in der Natur auch blüht, in Anführungsstrichen. Und dann reagiert unser Immunsystem eben mit Entzündung und mit Abwehrreaktionen. Und eine der angeborenen Abwehrreaktionen ist die Aktivierung der natürlichen Killerzellen. Und diese natürlichen Killerzellen, die streuen dann ja bestimmte zytotoxische Substanzen aus. Ja, Granzyme zum Beispiel werden die genannt. Und diese Granzyme, die sind dann in der Lage, zum Beispiel die Bakterienwand zu attackieren, eines Virus und eines Bakteriums. Und diese Zellmembranen, die bestehen dann ja letztendlich auch aus Membranen, die werden dann praktisch perforiert. Und dadurch können sie inaktiviert werden. Ja, und das ist unser Schutzschild, was wir seit Millionen von Jahren nutzen gegen diese Viren, Bakterien, Pilze und all das, was da so in der Umwelt kreucht und fleucht.
Welche Bewegung bedarf es da? Also du hast ja vorhin auch gesagt, mal intensive. Wenn ich jetzt das angeborene Immunsystem aktivieren möchte, reicht es da, wenn ich jetzt auf der Couch sitze und meinen Arm ein bisschen bewege?
Naja, wenn ich jetzt im Krankenhaus liege, ich habe eine OP hinter mir, dann ist es gut, wenn man den Arm bewegt und den Rest des Körpers dann vielleicht ruhig stellen muss, weil es eben auch die Verletzungen oder was auch immer erfordert. Mhm. Aber Wir sehen jetzt in sportwissenschaftlichen Studien, die zum Teil auch noch gar nicht veröffentlicht wurden, dass vor allen Dingen die hochexplosiven Belastungen die MK-Zellen auf Trab bringen. Ja, dass wir also Sprünge brauchen, dass wir das, was du aus dem Sport kennst, Skippings und all diese ganzen Sachen, dass die viel stärker das angeborene Immunsystem stimulieren, als das zum Beispiel Ausdauertraining macht. Aber vorsichtig, das ist jetzt kein Plädoyer gegen Ausdauertraining. Ausdauertraining hat eine andere Funktion. Ausdauertraining baut unsere Mitochondrien auf, wofür wir mehr Energie produzieren können. Und die intensiven Intervallbelastungen, ja, mal die extremste Form, das ist das High-Intensity-Training, also das, was Menschen zum Beispiel beim CrossFit machen oder das, was Sportler machen, die leichtathletisches Training betreiben. Das sind explosive Trainingsmethoden, die interessanterweise diese Natural-Killer-Zellen scharf stellen, also schärfer machen, diese zytotoxischen Substanzen zu produzieren und dann in den Körper hineinzubringen. Und das ist natürlich etwas, was wir ausnutzen, um eine antivirale, antibakterielle, antifungizide Kapazität aufzubauen. Das heißt, auf Plattdeutsch gesagt, ich komme ja von der Nordsee und da spricht man gerne Plattdeutsch, für den Laien gesprochen, wir brauchen beides. Ja? Aber nochmal Hinweis, für jemanden, der überhaupt nicht fit ist, der jetzt wirklich seit Monaten, seit Jahren nicht mehr trainiert hat, der fängt natürlich nicht mit Sprüngen an.
Und den sehen wir dann ab und zu in der Reha.
Ja, sonst sehen wir den wirklich in der Reha. Hier wäre es besser, sich wirklich an ein fachkundiges Betreuungspersonal, in diesem Fall einen Personal Trainer oder wer auch immer, sich zu wenden, der das sukzessiv auch ein Stück weit aufbaut.
Wie ist es jetzt bezüglich Corona? Wie hast du so deine... Du hast ja den Guide geschrieben, der kommt natürlich auch in die Shownotes und in die Videobox, dass die Leute sich das nochmal einverleiben und verstehen. Dazu den Podcast ja auch, dass sie verstehen, warum Bewegung unter anderem fürs Immunsystem so wichtig ist. Was für Ratschläge hast du noch für jemanden, der jetzt aus immunologischer Sicht sich auf Corona, aber auch andere Viren, Bakterien und Co. abgesehen von der Bewegung, sich sein Immunsystem was Gutes tun möchte?
Ja, ich habe das eigentlich schon erwähnt. Ne? Also das sind so meine Hauptthemen. Das ist einmal Stress, das ist Sport und das ist Ernährung.
Okay, dann drehen wir es mal so um. Welchen Hinweis hast du bezüglich Stress? Was tust du vielleicht selber?
Habe ich gerade schon erwähnt. Ne? Also dass Angst, und da ist jetzt eine schöne Publikation rausgekommen, die ist gerade, ich glaube, vor 10 Tagen rausgekommen, dass Angst jetzt ein ganz, ganz schlechter Ratgeber ist. Ja, warum? Das ist eben die Kaskade. Angst aktiviert unsere Stressachsen. Ja, davon haben wir 2 im Grunde. Wir haben einmal das sympathische Nervensystem und wir haben die sogenannte HPA-Achse. Das ist unsere Hypothalamus-Hypophysen-Adrenerge-Achse, also Nebenniere. Und die Nebenniere produziert Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin. Nehmen wir jetzt mal das Cortisol raus. Cortisol ist ein Hormon, was wir brauchen, wenn wir in einer sozusagen Flight-Fight Situationen sind. Also wenn wir auf der Flucht sind, wenn wir im Kampf sind, kennt jeder Sportler, der in ein Stadion kommt. Da ist es gesund, weil es ist terminiert. Das heißt, es hört irgendwann auf. Aber wenn die Leute anfangen, Schlafstörungen zu bekommen, weil sie jetzt durch den Corona in existenzielle Sorgen kommen, das kann man natürlich verstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das kein guter Wegweiser. Denn das würde chronisch unser Immunsystem hemmen, was wiederum dazu führt, dass eben die erwähnten Zellen, wie zum Beispiel natürliche Killerzellen, nicht funktionieren oder nicht ausreichend funktionieren. Das heißt, wir verlieren dadurch, durch chronisch erhöhte Cortisolspiegel, unsere antivirale, antibakterielle, antifungizide Kapazität. Und deshalb mein Ratschlag, wir können den Stress nicht vermeiden. Ja, weil es gibt natürlich unterschiedliche Menschen, die sie unterschiedlich auch mit Stress umgehen. Für den einen ist das im Grunde ein Aktivator, der rennt los und arbeitet mehr wie vorher. Für den nächsten ist das aber ein Hemmstoff, der weiß jetzt in dieser ja, sehr diffusen Gemengelage aktuell gar nicht, was mache ich denn jetzt? Ja, mache ich jetzt Sport? Was muss ich jetzt einkaufen? Und das führt halt häufig dazu, durch diese Panikmache auch in den Medien, dass man dann am Ende sagt, weißt du, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ja? Jetzt gucke ich mir irgendwelche belanglosen Netflix-Serien an und ich koppel mein Gehirn davon ab. Aber das ist die falsche Lösung. Warum? Die richtige Lösung ist, sich mit seinen Lösungen zu beschäftigen. Also ich sag mal, ich gebe mal ein Beispiel. Mich hat vor 2 Wochen hat mich eine Patientin angerufen und die sagte, Herr Frese, ich kann jetzt gerade Ihre Rechnung nicht bezahlen. Ich sage, was ist denn los bei Ihnen? Ja, man hat mir meinen Café geschlossen. Ja, die verdient jetzt von heute auf morgen überhaupt nichts mehr. Die kann ja jetzt auch, wenn wir alles wieder öffnen, die kann ja jetzt nicht mehr Cafés verkaufen. Ja, die verkauft ja dann auch wochenlang weniger Cafés, wenn sie wieder Cafés verkaufen darf. Das heißt, die haben jetzt natürlich akute Einnahmeeinbußen. Dann habe ich gesagt, liebe Frau, ich habe totales Verständnis dafür. Mir geht das natürlich jetzt auch gerade. Ja, und deshalb müssen wir uns jetzt gegenseitig unterstützen. Ich stunde jetzt die Rechnung und wir stellen sie dann irgendwann im Juni, Juli oder so, wenn Ihr Café wieder geöffnet ist. Oder wir machen Teilraten. Ja, Sie überweisen mir jetzt 30% und dann 30% meinetwegen in 2 Monaten. So dass wir gegenseitig Lösungen finden für Probleme. Und mein Hinweis ist, jetzt nicht mit seinen Problemen ins Bett zu gehen und dann schlecht schlafen, sondern überlegen, was kann ich denn jetzt tun? Kann ich aktiv meine Bank anrufen, um vielleicht über den Kredit nachzusprechen? Kann ich aktiv meine Schuldner anrufen? Kann ich aktiv überlegen, ob ich vielleicht zum Beispiel Home Catering mache? Also all diese Dinge, die jetzt auch lokal stattfinden. Ne? Ich habe zum Beispiel vorgestern meine Buchhändlerin angerufen. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht über Amazon meine Bücher bestellen, sondern ich möchte das bei Ihnen kaufen, weil Sie müssen jetzt Ihren Laden schließen. Und dann habe ich bei ihr 5 Bücher bestellt. Ja, also Bücher bestellen kann sie. Und die werden mir dann per Fahrradkurier, werden die mir morgen gebracht.
Ja.
Ja, und das sind so Lösungen, wo ich sage, okay, das fördert ja jetzt auch wieder unsere lokale Vernetzung. Und das sind ganz tolle Prozesse, wo ich sage, manche Dinge werden uns jetzt auch wieder bewusst. Aber um nochmal auf Stress zurückzukommen, der größte Stressregulator und damit auch Immunaktivator ist jetzt seine eigenen Lösungen finden. Ja, sich mit seinen Problemen zu beschäftigen und dann aber auch sehr schnell in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Und für all die Leute, die jetzt keine Lösung haben, also die sich ausweglos sehen oder sozusagen in die Flucht gehen, ja, das ist der falsche Aspekt. Die sollten doch auch mal überlegen, ob ich vielleicht eine Art Mental Coach aktiviere. Ja? Den kann man da draußen buchen und der gibt mir Hilfestellung oder einen Psychotherapeut oder was auch immer gerade mein Problem ist. Ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann. Ja, wir beide unterhalten uns ja jetzt auch gerade über Lösungen. Ja? Und das reduziert mein Stresslevel, das reduziert dein Stresslevel, weil wir brauchen Informationen. Und Informationen, die lösen letztendlich auch diese Panik wieder herunter oder die regulieren die wieder herunter. Weil es gibt nichts Schlimmeres als einen Unsicherheitszustand, der zu lange andauert. Und das haben auch Stressforscher in Büchern formuliert, in Publikationen formuliert. Das ist auf Dauer ein ganz schlechter Ratgeber.
Kannst du ein Buch empfehlen bezüglich Stress, vielleicht sogar aus der evolutionären Sicht? Weil die HPA-Achse ist echt
ein Buch dazu empfehlen, was jeder lesen kann, was ich meiner Mutter empfehle, was ich Patienten empfehle. Und das ist ein Buch von einem, der ist gleichzeitig auch Diabetologe. Der heißt Achim Peters. Mhm. Und Achim Peters hat ein super Buch rausgebracht, der beschreibt das Phänomen der Unsicherheit in der Gesellschaft. Und das Buch ist vor einem halben Jahr rausgekommen und da hat er noch nichts von Corona gewusst. Aber das ist jetzt wirklich aktueller denn je. Und damit kann ich auch die Bestellungsrate bei den Buchhändlern wieder ein bisschen steigern, indem ich sage, kauft euch das Buch, lest euch das Buch. Es beschreibt das Phänomen Unsicherheit. Und es beschreibt aber nicht nur, sondern es gibt auch Lösungsansätze. Mhm. Ja, wie kann jeder so seine Unsicherheit, die er jetzt hat mit diesem Thema, denn nicht jeder ist da drin, wie du und ich, und der weiß jetzt, wie das Immunsystem funktioniert. Mich haben aufgrund meines Corona Protection Guides, den ich wirklich innerhalb von einer Woche erstellt habe, und ich habe da Tag und Nacht für gearbeitet, da haben mich ganz viele Laien angerufen, haben gesagt, Herr Frese, vielen Dank, aber können Sie mir noch 2, 3 Hilfestellungen geben? Ich stelle mir Frage A, B, C, D, E, ja, da kommt ein riesen Phrasenkatalog. Das kann ich natürlich irgendwann auch nicht mehr beantworten, weil das meine Kapazitäten natürlich sprengt. Aber Leute suchen nach Antworten auf Fragen. Und ich kann nur raten, sich dann im Netz auch mal umzuschauen, wer liefert denn Lösungen? das sind Psychotherapeuten, Mental Coaches, das sind Personal Trainer, das sind Ernährungsberater, die jetzt natürlich sehr viel online auch unterwegs sind. Und ich kann nur raten, auch mal ein paar Euros in die Hand zu nehmen und dann auch sich jemanden zu buchen, der sich auskennt.
Also das kann ich nur bestätigen. Also ich habe auch viele Anfragen gerade bezüglich Mental Coaching oder ich sage es mal, lösungsorientierte Ansätze.
Ja.
Ja, man kann über Glaubenssätze und Co. jetzt sprechen, aber viele brauchen jetzt eine Lösung, eher in die Zukunft hinausschauend. Also das kann ich nur unterschreiben.
Das, ja, weil Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber.
Ja.
Man sagte, und Angst muss man ein Stück weit dadurch reduzieren, dass man mehr Informationen bekommt. Und mehr Information bedeutet eben auch, dann wieder eine Lösung zu finden. Und um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt Bluthochdruckpatient bin und Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist gerade in der Corona-Krise natürlich ein großes Thema, weil bestimmte Medikamente damit reinspielen. Sich jetzt mit seinem Hausarzt zusammenzusetzen, und sehr viele Hausärzte machen ja auch Online-Coaching, und dann zu fragen, also Herr Doktor, wie ist denn das jetzt mit meinen Blutdrucksenkern? Wie ist das denn mit den Entzündungshämmern und so weiter? Ja, sich da also mit Leuten jetzt auch zu verbinden, die sich pharmakologisch auskennen.
Ja.
Die wissen, wie wird denn eigentlich mein Blutdruck runtergereguliert? Mit einem ACE-Hämmer, mit einem Beta-Blocker? Also welche Wirksubstanz wird denn da jetzt gerade genutzt? Ja, und gibt es dafür Alternativen? Das jetzt mit Fachleuten zu diskutieren, in diesem Fall ist es natürlich dann jemand, der dazu befugt ist, in diesem Fall ein Arzt oder ein Facharzt, das macht jetzt total viel Sinn und kann ich nur jedem raten.
Ja. Okay, also wir haben quasi aus Sicht des Immunsystems Corona beleuchtet und auch Möglichkeiten gegeben, gerade das Thema Bewegung. Ich habe im Hinterkopf noch Myokine. Kannst du darauf kurz eingehen? Was Myokine, die gehören ja auch zum Immunsystem. Bei Bewegung, ja. Kannst du da kurz drauf eingehen, was die Myokine machen?
Ja, der Muskel ist ja nicht nur ein Bewegungsapparat oder ein Teil des Bewegungsapparates oder ein Organ, sondern der Muskel ist ja auch, der steht ja in Verbindung, in Vernetzung zu allen anderen Supersystemen, sagen wir. Die Supersysteme, das sind unser Nervensystem, unser endokrinologisches System, also unser Hormonsystem und unser Immunsystem. Diese drei Systeme stehen ständig in Verbindung. Und wenn wir uns jetzt bewegen, dann geht unser Gehirn davon aus, dass wir entweder im Kampf oder auf der Flucht sind. Oder wir sind auf der Suche nach Nahrung. Das ist das, was das Gehirn abgespeichert hat, evolutionär. So, und deshalb wird, je nach Intensität, werden bestimmte Botenstoffe aus der Muskulatur ausgeschüttet. Die nennen wir Myokine. Also Muskulatur induzierte Botenstoffe, Zytokine. Die nennen wir in diesem Fall Myokine, weil sie aus der Muskulatur kommen. Und diese Botenstoffe werden dann in die Blutbahn ausgeschüttet, um andere Organe zu informieren. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ein Myokin ist Interleukin 6. Interleukin 6 wird aus der Muskulatur in das System abgesondert, rausgeschickt. Und dieses Interleukin soll dann zum Beispiel alle Organe, die was mit Stoffwechsel zu tun haben, informieren, jetzt für mehr Energiemobilisation zu sorgen. Also zum Beispiel die Leber. Die Leber erhält Interleukin 6 aus der Muskulatur, um dann in der Leber für mehr Energieproduktion für die Bewegung zu sorgen. Gleichzeitig gibt es aber auch sogenannte Myokine, die das Immunsystem regulieren. Die sagen, liebes Immunsystem, während der Belastung bekommt ihr relativ wenig Energie, ja? Aber wenn die Belastung vorbei ist, dann lösen wir auch wiederum die Schleusen und dann muss das Immunsystem mehr Energie bekommen, weil es muss natürlich die Muskulatur und den Bewegungsapparat dann auch wieder regenerieren und wieder erneuern.
Mhm. Okay, also
das ist auch vor allen Dingen Sportler und Manager. Ne? Manager, die jetzt 4 Wochen an einem Projekt getrommelt haben und die haben das durchgeboxt und haben dann 4 Wochen Tag und Nacht da dran gesessen. Und die retten sich jetzt in ihre Ferien und dann haben sie dann, was weiß ich, ein Ferienhaus auf Mallorca und dann landen sie dort auf Mallorca auf der Terrasse und dann sind sie krank. Bums, erstmal 5 Tage Erkältung, Grippe, was auch immer. Das ist so typisch. Ja, dann hat man eben das Immunsystem eine Weile latent gehemmt Und jetzt darf es wieder Energie bekommen und jetzt wird es aktiv und jetzt fängt es an zu reparieren.
Ja.
Hallo?
Ja, bist du noch da?
Ja, jetzt warst du gerade weg.
Okay, komisch. Sehr eigenartig. Aber die Aufzeichnung läuft.
Ich war beim Leistungssportler und der Leistungssportler hat natürlich ein ähnliches Phänomen. Der belastet sich unfassbar häufig und in vielen Sportarten kannst du das auch nicht steuern. Du kannst jetzt bei einem Tennisspieler nicht sagen, heute spielst du 2 Sätze und morgen spielst du 3 Sätze. Manchmal erfordert das Turnier einfach 5 Sätze. Und dann hast du das Problem der Regeneration. Dann regeneriert der Bewegungsapparat nicht mehr so schnell und du hast plötzlich einen Infekt. Mhm. Ja, das sieht man ganz häufig, denn Sportler sind sehr, sehr infektanfällig.
Aufgrund des Stresses, den sie dann auch unter anderem haben.
Aufgrund des körperlichen Stresses in diesem Fall. Beim Manager ist es dann der Psychostress.
Mhm. Okay. Also wir haben gerade eine ganze Bandbreite auch an Lösungen als Ideen geliefert, um in der aktuellen Situation sein Immunsystem scharf zu stellen. Und das ist wirklich der große Punkt Bewegung. Alles Weitere verlinke ich natürlich dann mit deinem Corona-Guide, dass die Leute sich da noch mehr Inspiration bekommen. Auch vielleicht die, die Bluthochdruck haben oder Vorerkrankungen haben. Der Virus, der macht tatsächlich etwas mit den Vorerkrankten, dass die Leute darüber nachdenken, okay, jetzt habe ich schon 5 Vorerkrankungen oder 4, wie kann ich dem denn entgegenwirken? Oder evolutionär da mal hinschauen und sagen, okay, wie kann ich das denn gegebenenfalls anderweitig lösen?
Nee, du kannst ja immer nur dann etwas lösen, wenn du weißt, wie es funktioniert.
Ja.
So, und beim Coronavirus wissen wir mehr oder weniger, wie das funktioniert. Weil es hat ja schon mal ein Coronavirus gegeben, nämlich SARS-CoV-1 oder das hat man SARS-CoV genannt. Heute heißt es SARS-CoV-2. Und dieses SARS-Virus, das hat sich 2013, das ist hauptsächlich in Asien damals gewesen, das ist hier nicht rübergeschwappt. Warum, weiß ich nicht genau. Das hat sich auf jeden Fall nicht so aggressiv ausgebreitet in der Welt, wie das jetzt der neue Virus macht. Und dieser Virus, der funktioniert aber genauso wie der SARS-CoV-1-Virus, denn der nutzt letztendlich die Eintrittspforte Lunge, um die Zellen zu infiltrieren. Mhm. Und um in diese Lungenzellen hineinzukommen, weil der Virus braucht einfach eine Körperzelle, um sich vermehren zu können. Deshalb nutzt der dort sozusagen eine Tür in der Lungenzelle und die Tür ist ein Enzym und dieses Enzym nennt man ACE2. Und dieses Enzym wird scheinbar aktiviert und das löst offensichtlich, und das haben eben chinesische und Schweizer Wissenschaftler auch publiziert, also das habe ich nicht erfunden, das wird auch jeder, der sich damit auskennt, bestätigen, dass wird wahrscheinlich die Tür öffnen, wodurch dann eben auch ein Virus besser in diese Alveolarzellen eindringen kann. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn wir zum Beispiel Medikamente nehmen, die einen ähnlichen Wirkmechanismus haben. So, da will ich jetzt nicht stärker drauf eingehen, weil das natürlich dann wieder Angst oder was auch immer auslösen kann. Ich sage nur, es wäre hilfreich, sich jetzt einfach mal mit seinem betreuenden Arzt zusammenzusetzen und zu überlegen, welches Medikament ist jetzt für mich als Hypotoniker denn wirklich schlau? Mhm. Ja, da dürfen wir beide jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ja. Ich kann nur sagen, was eben wissenschaftlich publiziert ist. Und von daher muss man das wirklich sich mit der Lupe anschauen. Ein gesundes Immunsystem. Und gesund heißt natürlich die sogenannte First Line of Defense. Also das sind unsere Schleimhäute. Wenn die Schleimhäute sehr gut funktionieren, wenn die Schleimhäute nicht gestresst sind, ja, denn auch die Schleimhäute ändern sich durch Stress, dann filtern diese Schleimhäute praktisch wie ein was weiß ich, Filtersystem, was du auf deinem Tonerdrucker hast. Ja, da gibt es ja auch Filtersysteme, die filtern dann praktisch diese ganzen Partikel weg. Und die Schleimhaut filtert praktisch deinen Virus, dein Bakterium oder andere Sporen, die so in der Luft sind, die filtern die einfach weg. Das merken wir dann gar nicht. Und wenn der Virus es nicht schafft, diese Schleimhautbarriere zu übertreten, dann haben wir natürlich auch gar nicht die Gefahr, dass es irgendwo in die Nähe von irgendwelchen Zellen kommt.
Okay. Wie kann ich meine Schleimhäute unterstützen?
Ja, indem wir einfach uns nicht chronisch stressen. Chronischer Stress baut eben Immunglobuline in der Schleimhaut ab. Indem wir aber auch Nährstoffe tanken, ja, die unsere Schleimhäute immer wieder beliefern. Und das sind vor allen Dingen auch Fettsäuren. Und deshalb, da haben wir mit angefangen, deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt nicht irgend so eine Low-Fat-Schwachsinnsernährung betreiben. Mhm. Ja, wobei man natürlich auch sehr schlechte Fette essen kann. Aber die guten Fette, die sind eben nicht in Chips und die sind eben auch nicht in Nutella oder andere Industrieprodukte. Die liegen eben in bestimmten Ölen, bestimmten erhärteten Fetten. Nicht gehärtete, sondern harte Fette. Ja, zum Beispiel Kokosfett, je nachdem, was für eine Temperatur es hat, ist es hart oder flüssig. Ja, das sind Fettsäuren, die jetzt hilfreich sind, um unsere Schleimhäute auch zu bedienen.
Ich sehe den Titel schon. Schokocreme für deinen Toast macht deine Schleimhäute trocken.
Das kannst du dann da ja auch draus machen. Also ich wollte jetzt auch gar keine Markennamen eigentlich nennen.
Deshalb
also,
habe ich es Schokocreme genannt.
Ja, mir fällt dann immer so der eine Begriff ein, den wir praktisch synonym für alle möglichen Dinge nutzen. Wie zum Beispiel Taschentücher. Ja, könnte man jetzt auch ein Synonym für verwenden. Ja? Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Okay. Jens, wenn jetzt Zuhörer, Zuschauer sagen, pass auf, ich habe hier ein Thema, ich möchte da mal eine immunologische Idee dazu aus der Sicht der Ernährung, Stress oder auch aus dem Bereich der Bewegung. Wo kann man dich erreichen?
Ja, vielleicht noch einen Satz zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also mir schmeckt Nutella super gut. Ne? Okay. Das hat mich schon als Kind immer sehr, sehr gut geschmeckt. Aber die Dosis macht bekanntlich das Gift. Das heißt, wenn man sich jetzt von morgens bis abends von ähnlichen Produkten ernährt, das macht nicht viel Sinn. Aber wenn man das ab und zu mal tut und hat dann 80% Nahrungsmittel, die jetzt auch gesundheitsförderlich sind, also die wir brauchen als essentielle Nährstoffe, dann halten wir da auch wunderbar die Balance. Ja, dann werden wir auch nicht damit ein Problem bekommen. Das nur mal so als letzter Satz. Wo kann man mich finden? Ja, man kann mich entweder auf meiner Webseite finden, das ist www.dr-frese.com. Frese mit 3 E, 2 in der Mitte, 1 am Ende. Das, weil das häufig falsch eingegeben wird. Oder eben DE eingegeben wird, dann landet man bei meinem Zahnarzt in Köln. Also je nachdem, wenn man zum Zahnarzt muss, dann gibt man DE ein, wenn man zu einem naturwissenschaftlich orientierten Berater will, dann muss man com eingeben. Genau, .com. Ansonsten findet man mich überall da, wo Online-Kongresse sind, wo Podcasts sind, wo, ich muss mal überlegen, wo findet man mich noch?
Du hast ja auch eine Trainerakademie.
Genau, man findet mich auch bei der trainer-akademie.com, denn wir bilden ja auch Fachleute aus im Bereich Food, im Bereich Mental, im Bereich Fitness, also unsere drei Top-Themen sozusagen, Mental Coaching, Food Coaching und Fitness Coaching. Und das mache ich jetzt 20 Jahre, von daher basiert das natürlich auf einer Menge Erfahrung oder auf einer Menge Hintergrundwissen. Und auf der Ebene kann man mich auch finden.
Okay. Gibt es noch drei Tipps, die du gern den Zuschauern und Zuhörern an die Hand geben möchtest, für die aktuelle Zeit, aber auch vielleicht, um 120 Jahre alt zu werden?
Ja, das gibt es ja auch schon inzwischen die Methusalem-Medizin. Ne? Da sind ja auch schon Bücher darüber geschrieben. Also drei Tipps. Ich würde sagen, was mir auch Frau Professor König gesagt hat, die Infektionsimmunologin ist bei dir in der Nähe, in der Uni Leipzig, die hat gesagt, keine Panik. Ja, Panik ist wirklich ein ganz schlechter Ratgeber. Also sich mit Lösungen beschäftigen, sich Informationen einholen und dann zu überlegen, bei einem schnellen Spaziergang, bei einer Mittagspause, die Mittagspause jetzt nicht irgendwo vor dem Smartphone vor sich her vegetieren, um dann danach wieder an den Bürostuhl zu gehen, sondern wirklich diese Pausen auch aktiv nutzen. Rausgehen, Spaziergang machen. Der Steve Jobs, den alle als Vater von Apple kennen, der ist jeden Mittag eine Stunde rausgegangen mit seinem Chefdesigner. Und der hat seine Ideen dort laut Der hat laut nachgedacht und hat sich dafür einen Sparringspartner gesucht. Das ist ein guter Hinweis. Also in Bewegung über seine Lösungen nachdenken. Ja, und dann natürlich auch das Thema Ernährung zu beleuchten. Jetzt die essentiellen Nährstoffe dann auch zu berücksichtigen, die ich brauche fürs Immunsystem. Also Vitamin D ist wichtig, Vitamin C ist wichtig, andere Mikronährstoffe wie Zink und so weiter für die Schleimhäute sind wichtig. Aber natürlich auch unsere Makronährstoffe, also essentielle Fettsäuren, Aminosäuren und auch bestimmte Kohlenhydrate, unverdauliche Kohlenhydrate, aber natürlich auch ein bisschen Energie, Glucose, also ballaststoffreiche Ernährung, die auch ein bisschen Zuckermoleküle enthält, denn Zucker wird eben auch gebraucht für den Energiestoffwechsel. Wir haben gerade lange darüber gesprochen. Nur eben immer der Hinweis, die Dosis macht das Gift, 80% verdauliche Kohlenhydrate, das ist nicht gesund, das macht keinen Sinn. Und das baut jetzt Körperfett auf und das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja im Balance bleiben, also keep in balance. Und das bedeutet auch die Balance halten zwischen Erholung, Sofa und Fernsehen gucken, Smartphone, Tablets, aber gleichzeitig auch ohne Reize sozusagen, in einer gewissen Reizarmut dann auch rauszugehen, durch die Parks zu gehen, vielleicht auch mal in den anliegenden Wald zu fahren und dort auch mal einen längeren Spaziergang durch irgendeinen Forst zu machen. Da muss man jetzt in Köln schon ein bisschen fahren.
In Leipzig geht das hier rucki zucki. Ich bin in 2 Minuten im Wald.
Ja, das kann ich jetzt hier mit dem Stadtwald auch, aber der hat auch so seine Begrenzung. Ich würde jetzt empfehlen, hier mal auch mal in die Eifel rauszufahren und dann auch eine längere Wanderung am Wochenende mal zu machen.
Ja. Jens, ich danke dir vielmals für das Wissen und deine Zeit. Und der Podcast geht natürlich zeitnah aufgrund der aktuellen Situation direkt online. Ich verlinke natürlich dein Guide mit rein und auch, wo man dich findet, wie man dich kontaktieren kann. Jens, und an die Zuschauer, Zuhörer, vielen lieben Dank.
Ja, bleibt gesund, haltet euch fit, lasst euch nicht stressen und dann kommen wir gemeinsam hoffentlich sehr gut durch diese Krise. Genau, toi 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 aus Köln.
Ciao.
Ciao.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.